Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der Regen sorgte beim Miami E-Prix 2026 für eine Zweiklassengesellschaft zwischen den Teams. Auf der nassen Strecke rund um das Hard Rock Stadium konnte sich am Ende Mitch Evans mit seinem 15. Sieg durchsetzen. Weitere Themen wie das starke Porsche-Wochenende sowie die Kollision zwischen Felipe Drugovich und Antonio Felix da Costa hört ihr unter anderem in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit willkommen zur Folge 389 des E-Pods und wir analysieren und schauen zurück auf das Rennwochenende der Formel E von Miami. Es war eine komplett neue Strecke rund um das Hard Rock Stadium und darauf schauen wir zurück und begrüßen, darf ich wieder, mit reichlicher Expertise Tobi Wirtz von E-Formel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Das war ja cineastisch zumindest mal sehr impulsant, die Strecke rund um das Stadion. Ich meine, das kennen wir ja aus der Formel 1, aber die Konfiguration hat sich ja dann doch anders gezeigt. Wie hat dir die Strecke so gefallen?
Ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob es die optimale Konfiguration war. Die Strecke war schon relativ kurz, mit Rundenzeiten von etwas weniger als einer Minute. Da werden wir, denke ich, aber auch nachher sicherlich noch drauf eingehen. Ansonsten, ich fand es auf jeden Fall um Welten besser als die Strecke in Homestead, die wir letztes Jahr beim Miami E-Prix hatten. Ich denke, wir haben uns im Vorfeld auch von den Bildern her einiges versprochen und das hat der E-Prix in meinen Augen definitiv gehalten. Oder was denkst du?
Auf jeden Fall. Ich meine, das war schon echt ein gelungenes Wochenende. Wie gesagt, das Hard Rock Stadium immer auch eine ja cineastisch tolle Anlage und eben mit der Strecke dazu, du hast schon gesagt, zwar jetzt vielleicht nicht die optimale Konfiguration für die Formel E, aber auf jeden Fall mal eine deutliche Steigerung zu Homestead. Und alles zum E-Prix-Rennwochenende, das machen wir jetzt und schauen dabei in den Rückspiegel und das mit dem Wichtigsten aus diesem Wochenende.
Pole Position für Nico Müller. Der Schweizer schlägt im Finale Felipe Drugovich und steht zum allerersten Mal in seiner Formel-E-Karriere auf Startplatz 1. In Reihe 2 stehen Antonio Felix da Costa und Taylor Barnard.
Von Ende des Feldes hingegen startete Sebastian Buemi, der im Qualifying beide Mahindras blockiert und sogar eine Berührung mit Landsmann Eduardo Mottara hatte.
Nach dem Qualifying beginnt es dann zu regnen, kurz vor dem Rennstart hört es jedoch wieder auf, sodass einige Teams wieder auf ein Trockensetup umbauen.
Das Rennen wird hinter dem Safety Car gestartet. Nach 5 Runden gibt es dann erst den stehenden Start. Da es jedoch erneut regnet, haben die Fahrer mit trockenem Setup enorme Probleme.
Am Ende werden ganze 5 Fahrer überrundet, Maximilian Günther sogar 2-mal. Dan Ticktum ist so frustriert, dass er das Rennen gleich ganz aufgibt.
An der Spitze setzen sich die beiden Jaguar- und Porsche-Fahrer, Drugovich, Ericsson und De Vries, deutlich von allen anderen ab und fahren in ihrer eigenen Liga.
Dann patzt jedoch Drugovich und fährt Felix da Costa ins Heck. Während der Portugiese im Jaguar nach einem Dreher weiterfahren kann, muss der Andretti-Pilot an die Box, um den Frontflügel zu wechseln.
Nachdem er sich in der Spitzengruppe lange zurückgehalten hatte, aktiviert Mitch Evans spät seinen ersten Attack-Mode und stürmt an die Spitze. Nico Müller hat nichts entgegenzusetzen.
So fährt der Neuseeländer seinen 15. E-Prix-Sieg ein, neuer Rekord in der Formel E. Hinter ihm fährt das Porsche-Duo Müller und Wehrlein über die Ziellinie.
Joel Eriksson wird überraschender Vierter vor beiden Mahindra-Fahrern, dem von Startplatz 20 kommenden Sebastian Buemi und Antonio Felix da Costa.
Keine Punkte hingegen gibt es für die Citroën, Nissan und Penske-Fahrer, die chancenlos waren, obwohl die Strecke in den letzten Runden abtrocknete.
Cassidy bleibt in der Gesamtwertung vorne, Wehrlein ist nun Zweiter vor Dennis, Roland und Müller.
In der Teamwertung übernimmt Porsche die Führung und liegt deutlich vor Citroën und Mahindra. Bei den Herstellern führt Porsche vor Stellantis und Jaguar.
In Miami hieß es Rekordsieg in der Formel E und das Ganze eben für Rennsieger Mitch Evans. Zum ersten Mal hat ein Fahrer seinen 15. Sieg in der Rennserie gefeiert. Evans holte in Miami nach einem schwachen Saisonstart, ähnlich wie in der letzten Saison, die ersten Punkte für sich und auch das Team Jaguar. Und dann gleich 26, da er auch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde ergatterte. Dabei muss man aber sagen, dass es im Qualifying nicht so rosig aussah, Tobi. Da war ja dann relativ schnell Schluss.
Genau, Mitch Evans hat es nicht in die Duellphase geschafft, auch wenn er nur die Kleinigkeit von 57.000stel Sekunden zu langsam war. Aber zu langsam ist zu langsam. Das heißt, er ist von Startplatz 9 gestartet. Im Rennen hat er sich dann konstant in der Spitzengruppe gehalten und ist ganz besonders effizient gefahren. Wenn man mal auf die Grafik guckt, dann sieht man, dass er bis zur Runde 19, also Rennmitte, konstant auf Platz 7 gefahren ist, dem letzten Platz in der Spitzengruppe. Während die Fahrer vor ihm gekämpft haben und so Energie verschwendeten, blieb er kontrolliert und effizient im Windschatten und fuhr auf dem 7. Platz. Dann hat er in Runde 19, also relativ spät, zum ersten Mal den Attack-Mode aktiviert, 2 Minuten Zusatzleistung genommen. Das hat gereicht, damit er auf Platz 3 springt. Und hier hat er direkt damit weitergemacht, was er auch bis dahin schon gemacht hatte. Er ist nämlich effizient gefahren. 6 Runden später hat er sich Teamkollege Antonio Felix da Costa geschnappt. 1 Runde später auch den führenden Nico Müller. Der Weg zum Sieg war damit frei. Dank 6 Minuten Attack-Mode, die er noch übrig hatte, ist er auch gegen Rennende nicht mehr in Gefahr geraten. Luca, das war alles in allem doch eine echt brillante Leistung des Neuseeländers. Oder was denkst du?
Absolut, wir haben ja in der Vorschaufolge so ein bisschen über Erfahrung gesprochen und ich sage jetzt mal so, als Rekordrennsieger der Formel E hat Mitch Evans auf jeden Fall sehr viel Erfahrung, ist ja auch schon sehr, sehr lange dabei und das kam in gewisser Weise die Leistung vielleicht in der Saison gesprochen etwas überraschend, aber dennoch muss man sagen, brillantes Rennen gefahren, taktisch sehr, sehr gut agiert und das war so ein bisschen vielleicht der alte Mitch Evans, den wir aus der letzten Saison im ersten Rennen kannten und auch in den Saisons davor, wo es dann um den Titel ging. Wenn er es über die gesamte Saison hinkriegen kann, ist er auf jeden Fall Titelkandidat, aber die ersten Rennen dann so abzuschließen und jetzt erst in Anführungszeichen seine ersten Punkte zu sammeln, ist dann schon, wenn wir überlegen, wie knapp dann auch immer die letzten Titelentscheidungen waren, dann ist das jetzt schon ein guter Abstand, den er hat. Wenn du darauf ansprichst, vielleicht, was da möglich ist in Richtung Zukunft der Saison, aber auf jeden Fall losgelöst von der Saison, nur das Rennen betrachtet, war es eine sehr, sehr starke Leistung und aus meiner Sicht auch ein sehr verdienter Sieg. Wie siehst du das? Ich kann mir vorstellen, dass du es nicht anders sehen wirst bei der Leistung von Mitch Evans.
Nee, definitiv nicht. Was man natürlich auch sagen muss, was vielleicht so ein bisschen unter dem Radar ist, Mitch Evans war zwar 9., aber sowohl er als auch Teamkollege Antonio Felix da Costa sind in dieser Saison immer unter den Top 10 gewesen. 6 Qualifyings für Jaguar, 6-mal einen Platz in den Top 10, auch wenn es jetzt ganz knapp nicht mit den Duellen geklappt hat. Das war übrigens auch schon in Sao Paulo so, wo Mitch Evans ebenfalls von Startplatz 9 gestartet ist. Also auch auf eine Runde ist der Jaguar zumindest konkurrenzfähig. Und dass der Antrieb im Rennen sehr effizient ist, das glaube ich, das haben wir ja alle letzte Saison gesehen, ja, als gegen Saisonende die Jaguars kaum zu schlagen waren. Sowohl Mitch Evans als auch sein damaliger Teamkollege Nick Cassidy ja in den letzten Rennen sehr, sehr starke Leistungen gezeigt haben und am Ende ja noch den Vizemeistertitel in der Teamwertung für Jaguar eingefahren haben.
Eine entscheidende Szene im Podiumskampf war der Zwischenfall zwischen Felipe Drugovic und Antonio Felix da Costa. Dies geschieht in Runde 26. Dort kollidierten die beiden. Doch im Endeffekt fragen wir uns, was passiert ist. Am Ende der langen Geraden beim Anbremsen von Kurve 13 verschätzte sich der Brasilianer und traf dabei Antonio Felix da Costa im Heck, der sich drehte und einiges am Boden verlor. Drugovic ging nach dem Unfall direkt in die Box, um den Frontflügel wechseln zu lassen. Glücklicherweise war er direkt in der Boxengasseneinfahrt. Da Costa hatte Glück. Im Unglück, er verlor nur rund 2,4 Sekunden und konnte weiterfahren. Tobi, jetzt fragen wir uns so ein bisschen, wie kann das passieren? Ich meine, Felipe Drugovic, Talent hat er auf jeden Fall, aber hat das so ein bisschen vielleicht auch mit dem reinen Fahren auch der Formel E zu tun, dass ihm möglicherweise die Erfahrung fehlt?
Das ist eine gute Möglichkeit. Es war ja erst sein 5. Formel-E-Rennen, also er hat tatsächlich relativ wenig Erfahrung. Was ich aber sehr interessant finde, Drugovic hat nach dem Rennen gesagt, dass er gar nicht später gebremst habe als sonst. Und wenn man sich mal die Daten anguckt, kann man das bestätigen tatsächlich. Antonio Felix da Costa musste zu diesem Zeitpunkt enorm Energie sparen. Er hatte 2% weniger Energie als sein Teamkollege Mitch Evans, der 1 Runde vorher genau an dieser Stelle an ihm vorbeigegangen war. Der Hintergrund war, Antonio Felix da Costa war nicht so defensiv unterwegs wie Mitch Evans, sondern deutlich aggressiver, hatte auch einige Zweikämpfe vorher und da auch Energie verbraucht. Er ging also vor Kurve 13 deutlich früher vom Strompedal als sonst. Und ich hatte die Daten schon angesprochen, wenn wir uns mal die Rundenzeiten ansehen, die vor der Kollision gewesen sind, genauer gesagt die Zeiten im letzten Sektor. Ich lasse jetzt mal die Runden, wo er Attack-Mode hatte, raus. Ja, da war er ein bisschen schneller. Aber als der Attack-Mode abgelaufen war, fuhr er folgende Sektorzeiten: 16-7, 16-7, 16-8, 16-7, 16-8. Dann 16-9, 16-9 und in der Runde vor der Kollision 17-2. Also er war in der Runde davor schon eine halbe Sekunde im letzten Sektor langsamer als in den Runden davor, als er noch normales Tempo gegangen ist. Und das ist so zu erklären, dass er deutlich früher vom Strompedal gegangen sein muss als in den Runden zuvor. Denn das ist die Stelle auf der Strecke, wo man am meisten Energie sparen kann, indem man einfach den Fuß ein bisschen früher vom Pedal nimmt. Also ist es gut möglich, dass Felipe Drugovich davon auch überrascht wurde, denn der war in dieser Runde deutlich näher an Antonio Felix da Costa dran als in den Runden zuvor. Aber ganz klar, trotzdem seine Schuld. Er fuhr hinter ihm und musste aufpassen, dass er eben nicht hinten reingefahren ist. Also das ist ihm nicht gelungen, daher ganz klar seine Schuld. Die Konsequenz, 10 Sekunden Zeitstrafe und ein Strafpunkt. Was im Endeffekt aber auch egal ist, nach dem Boxenstopp war das Rennen quasi eh vorbei. Drugovich eine Runde zurück und auf Platz 18. Die Strafe tut nicht wirklich weh, sage ich mal so. Luca, Schuldfrage ist wohl klar, aber dennoch muss man sagen, ein bärenstarkes Wochenende, was wir von Drugovich gesehen haben, der seinen Teamkollegen, immerhin Ex-Weltmeister Jake Dennis, klar im Griff hatte, oder?
Absolut. Also ähnlich kann man das fast schon sagen wie bei Mitch Evans, nur ein bisschen anders. Also Drugovich ja auch nicht in der Saison aktuell angekommen, aber da müssen wir halt überlegen, ist ja noch in dem Sinne Rookie-Saison, seine erste volle Saison in der Formel E, aber dennoch direkt seinen Teamkollegen zu schlagen in Miami sehr, sehr stark bei schwierigen Bedingungen. Klar hat diesen Fehler gemacht, aber wenn wir mal einen Schlussstrich ziehen unter dieses Wochenende, ist es eine sehr, sehr starke Leistung. Was aber feststeht ist, der geht ohne Punkte aus diesem Wochenende raus, heißt also im Endeffekt, wenn man es so sehen möchte, immer noch Pluspunkt für Jack Dennis, der immerhin einen mickrigen Punkt nach Hause bringt und, ich sage jetzt mal, Schadensbegrenzung betreiben konnte. Dennoch müssen wir sagen, Felipe Drugovich über die Saison auf jeden Fall mal im Auge behalten. Pole Position und beide Fahrer auf dem Siegerpodest. Das war das Wochenende von Porsche und viel mehr konnte man nicht erreichen. Natürlich, der Sieg wäre noch besser gewesen, aber das hat fast schon zu einem perfekten E-Prix-Wochenende gereicht. Müller mit dem bislang wohl stärksten Rennwochenende für ihn persönlich seiner Formel-E-Karriere und damit auch 21 WM-Punkten reist er aus den USA ab. Zuerst fährt er seine erste Formel E Pole Position ein, im Rennen dann sehr stark und muss nur, in Anführungszeichen, Mitch Evans den Vortritt lassen. Zweites Formel E Podium nach Valencia 2021, damals ja noch für Dragon Racing. Teamkollege Pascal Wehrlein verpasst den Einzug in die Duelle, um mal im Qualifying bei ihm zu bleiben, auch nur knapp um 0,031 Sekunden. Auf dem kurzen Kurs in Miami bedeutet das Startplatz 11. Tobi, aber dennoch muss man sagen, Pascal Wehrlein sich aus, ich sage jetzt mal, dem Mittelfeld der Formel E jetzt in diesem Rennen sehr, sehr stark nach vorne gefahren und damit das Porsche-Wochenende in die perfekte Bahn geleitet.
Ja, das auf jeden Fall. Er ist eine etwas andere Strategie gefahren als die meisten anderen. Er hat seinen ersten Attack-Mode sehr früh aktiviert und ist damit direkt bis in die Top 5 vorgekommen, wo er sich dann auch sehr lange gehalten hat. Als er da einmal angekommen war, gilt für ihn was Ähnliches wie für Mitch Evans. Er ist sehr effizient gefahren. Er hat nicht übermäßig viel Energie in unnötigen Zweikämpfen verschwendet und lag dann hinter Nyck de Vries auf Platz 4. Dann hat er auch seinen zweiten Attack-Mode gut genutzt, um Nyck de Vries zu überholen und hat am Ende mit 3,5 Sekunden Vorsprung auf Joel Eriksson das Podium nach Hause gefahren. Porsche mit dem zweiten Doppelpodium in Miami in Folge. Wir erinnern uns, in Homestead standen ja auch schon Pascal Wehrlein auf Platz 1 und Antonio Felix da Costa auf Platz 3 auf dem Podium. Und nach dem guten Ergebnis jetzt in Miami ist die Folge, die beiden Porsche-Fahrer belegen Platz 2 und Platz 5 in der Fahrerwertung. Porsche außerdem auf Platz 1 in der Teamwertung mit deutlichem Abstand und zusätzlich auch Platz 1 in der Herstellerwertung. Insgesamt muss man sagen, Porsche beeindruckend konstant gewesen in dieser Saison. Beide Fahrer kamen bei allen drei Rennen jeweils in die Punkte. Luca, da müssen wir uns die Frage stellen, auch wenn noch viel von der Saison vor uns liegt, aber Porsche als amtierender Teamweltmeister, sind sie erneut Favorit auf den Titel, zumindest in der Teamwertung?
Auf jeden Fall. Das konnte man zumindest vor der Saison so sagen, dass man da auf jeden Fall Favorit ist, dass man da zu den großen Anwärtern gehört. Und man hat das in gewisser Weise wieder unterstrichen. Porsche jetzt 71 Punkte geholt nach drei Rennwochenenden. Wenn wir überlegen, Citroën, die ja gar nichts geholt haben an diesem Wochenende, kommen wir sicherlich später auch nochmal zu sprechen, mit 44 Punkten. Also da ist allein auch schon mal ein großer Abstand zwischen 1 und 2 aktuell abzuzeichnen. Und wenn man so weitermacht, ist es auf jeden Fall möglich, dass man nach letzter Saison wieder die Teamwertung für sich entscheiden kann. Und mit Nico Müller, der jetzt auch so langsam wieder in Groove findet, bei ihm war ja immer so ein bisschen das Problem, dass er Pech hatte im Rennen. Wir erinnern uns an Monaco zurück mit dem Nachladestopp, und das war dann einfach so ein bisschen das Problem bei ihm dann bei guten Rennen, dass er dann auch noch Pech hatte. Das war jetzt gefühlt das erste Mal nicht der Fall, und das zeigt immer auch bei ihm in die richtige Richtung. Und dass Pascal Wehrlein ja immer konstant ist, das zeigt er immer wieder. Also auch sehr, sehr gut wieder für die Teamwertung auch in diesem Jahr. Porsche war es ein sehr, sehr starkes Wochenende. Hingegen verwachsten die Favoriten mit der falschen Strategie. Es heißt damit Zweiklassengesellschaft in Miami für einige Fahrer, die eben auf die falsche Strategie gesetzt haben. Der Grund: vor dem Rennen hat es geregnet, danach jedoch wieder aufgehört. Also es war in gewisser Weise ein bisschen komisches Wetterbild, was sich dort abgezeichnet hat. Damit wusste keiner so sicher, ob der Regen wieder kommt und wie viel Regen noch fällt. Daher pokerten viele Fahrer im hinteren Teil der Startaufstellung auf ein trockenes Setup. Doch Tobi, du kannst es auch mal so ein bisschen erklären, was jetzt genau der Unterschied war zwischen diesem in Anführungszeichen nassen Setup und diesem trockenen Setup, die einige Fahrer auch im hinteren Feld mal drauf gesetzt haben, und was das generell für einen Unterschied macht.
Der Hauptunterschied sind tatsächlich die Reifen. Das mag man eigentlich nicht glauben, weil man denkt, ist doch ein Allwetterreifen. Aber tatsächlich gibt's da einen großen Unterschied. Und zwar der Unterschied ist der Reifendruck. Bei trockenen Bedingungen fährt man tatsächlich einen ziemlich niedrigen Reifendruck, so niedrig wie möglich, genauer gesagt. Und wenn es nass ist, fährt man einen deutlich höheren Reifendruck. Die Werte, die da von Reifenhersteller Hankook vorgegeben werden, sind mindestens 1,2 bar und maximal 2,7 bar. 1,2 bar, die Leute, die jetzt sich häufiger mal mit Reifendrücken bei Straßenfahrzeugen beschäftigen, werden sich vielleicht ein bisschen wundern. Das ist extrem wenig, aber das hat tatsächlich seinen Sinn, denn bei den Formelfahrzeugen in der Formel E geht es darum, maximalen mechanischen Grip zu haben. Und je niedriger der Reifendruck ist, desto platter drückt sich der Reifen quasi durch das Fahrzeuggewicht. Das heißt, man hat eine größere Aufstandsfläche. Das heißt, man hat einfach mehr Gummi, der mit dem Asphalt in Berührung kommt. Und das heißt, man kann sowohl beim Beschleunigen als auch beim Bremsen, als auch in den Kurven, mehr Kraft vom Fahrzeug auf die Straße bringen. Also die Haftung ist deutlich besser. Dazu kommt, dass der Reifen mehr arbeitet und auch schneller ins richtige Temperaturfenster kommt. Das ist ja zum Beispiel in Miami im Qualifying auch ein Problem gewesen, wo es nicht ganz so warm war, aber besonders in der Duellphase die Fahrer die Reifen unheimlich schnell auf Temperatur haben müssen, damit sie auf ihre gezeitete Runde gehen können. Außerdem hat man mit niedrigem Reifendruck einen besseren Grip beim Bremsen und Einlenken. Gerade bei deutlich höheren Quer- und Längskräften, also in relativ schnellen Kurven, hilft das definitiv, dass der Reifen sich etwas besser anpasst und dann mehr Biss auf der Straße erzeugt. Wenn es nass ist, dann sieht das Ganze ganz anders aus, denn das Problem bei Nässe ist nicht, dass zu wenig Gummi vorhanden ist, der in Kontakt mit der Strecke kommt, sondern tatsächlich bei Nässe ist das Problem, gerade wenn Wasser auf der Straße steht, dass der Reifen aufschwimmt. Man will also die Fläche, mit der der Reifen Kontakt hat mit dem Asphalt, möglichst gering halten, damit das Auto nicht so schnell aufschwimmt. Das heißt, keine Aquaplaning-Gefahr ist. Dazu kommt noch, dass die Profilblöcke in den Hankook-Reifen deutlich stabiler sind, wenn mehr Reifendruck vorhanden ist. Das heißt, der Reifen steht strammer. Das Profil knickt einfach weniger weg in den Kurven oder durch die Belastungen beim Bremsen und beim Lenken. Und so kann der Reifen konstanter arbeiten und das Wasser gezielter abfließen lassen durch die Rillen, die auf dem Reifen sind. Und zusätzlich ist es so, dass der Reifen weniger arbeitet, also weniger walkt, sich weniger bewegt, und außerdem nicht die Gefahr besteht, dass der Reifen überhitzt. Der höhere Reifendruck macht den Reifen einfach präziser und besser kontrollierbar. Und das ist durchaus wichtig, wenn es eh relativ wenig Grip hat. Und das ist ja das Grundproblem bei einer nassen Strecke, dass es deutlich weniger Grip gibt. Also kann man sich im Endeffekt merken, je niedriger der Reifendruck, desto besser ist er für trockene Strecke geeignet. Und je höher der Reifendruck, desto besser ist er gerade bei viel Wasser auf der Strecke. Da gibt es allerdings nicht nur schwarz und weiß. Das heißt, man fährt nicht entweder den Mindestdruck oder den Maximaldruck, sondern da hat man natürlich die komplette Bandbreite zur Verfügung. Und das ist auch was, was wir tatsächlich beobachtet haben. Max Günther und Dan Ticktum zum Beispiel, die waren extrem langsam. Die hatten überhaupt keine Chance bei der nassen Strecke, als es wieder regnete. Die werden also höchstwahrscheinlich mit einem Reifendruck gefahren sein, der relativ nah am Mindestdruck gelegen hat. Während einige andere Fahrer, die auch Probleme hatten, aber deutlich besser zurechtgekommen sind. Also schon, wir reden da über 2-3 Sekunden, die sie schon schneller waren als Günther und Ticktum. Aber dennoch langsamer als die Fahrer an der Spitze. Also gehe ich davon aus, dass da einige Fahrer ja mit mittlerem Reifendruck gewesen sind und so ein bisschen auf Mischbedingungen gegambelt haben. Aber tatsächlich war es so, es hat wieder geregnet nach dem Rennstart, sodass die Mischbedingungen erstmal nicht gekommen sind. Gegen Rennende waren dann allerdings auch andere Fahrer deutlich schneller. Die schnellsten Fahrer in den letzten Runden waren zum Beispiel Oliver Rowland und die beiden Lola Yamaha Abt-Piloten, die ja sonst auch gar keine Chance hatten und schon relativ weit zurücklagen. Aber als es nachher trocken wurde, hatten sie den richtigen Reifendruck für die Bedingungen. Es hat ihnen nur überhaupt nichts genützt, weil sie zu dem Zeitpunkt schon 30, 40 Sekunden auf die Spitze verloren hatten. Außerdem, was ich gerne noch erklären würde, man hat sich ein bisschen gewundert, warum die Strecke doch gar nicht so extrem nass war, aber trotzdem hinter dem Safety Car gestartet wurde und dann erstmal 5 Runden gefahren wurde, bevor es einen stehenden Start gab. Der Hintergrund war, dass es am gesamten Wochenende vorher noch nicht geregnet hatte. Also die Fahrer haben tatsächlich ihre ersten Runden bei Nässe gefahren. Und das ist eine Sicherheitsgeschichte, dass man die Fahrer in so einem Fall nicht komplett unvorbereitet auf die Strecke gehen lässt. Und da man vor dem Rennen keine Chance mehr hatte, hat man einfach die ersten 5 Runden des Rennens genommen, um die Fahrer sich so ein bisschen eingrooven zu lassen auf die feuchte Strecke. Das war ja auch bei einigen bitter nötig. Sebastian Buemi, der ja vom letzten Startplatz gestartet ist, der hat sich ja tatsächlich in der ersten Runde hinterm Safety Car sogar einmal gedreht, weil er unterschätzt hat, wie rutschig es tatsächlich war. Nach 5 Runden gab es dann den stehenden Start. Und was ich eben schon gesagt habe, wir haben tatsächlich beobachten können, dass einige Fahrer deutlich verwachst hatten. Nach 5 Runden unter Grün, also Runde 10 insgesamt, hat dem Nissan-Duo Norman Nate und Oliver Rowland schon 25 Sekunden auf Spitzenreiter Nick de Vries gefehlt. Max Günther und Dan Ticktum, die mit dem reinen Trockenset abgefahren sind, die lagen noch mal 10 Sekunden mehr zurück. Und am Ende war es dann tatsächlich so, Ticktum, Günther, der sogar zweimal, Cassidy und auch Norman Nate wurden überrundet. Etwas, das wir in der Formel E nicht allzu oft sehen, Luca. Ich würde mal sagen, haben einige Fahrer aufgrund ihrer schlechten Startposition hochgepokert und verloren. Oder was meinst du dazu?
Verloren haben sie auf jeden Fall, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich in so einer ähnlichen Situation wäre, dass man das genauso gemacht hätte, weil ich meine, du stehst eh hinten, je nachdem, wie dein Wochenende verlaufen ist oder wie dein Rennsetup vielleicht aussieht, machst du dir gar nicht so viele Hoffnungen, kommst vielleicht mit der Strecke nicht so klar und dann versucht man halt, ich sage es mal, das Heil in der Flucht zu suchen mit einer anderen Strategie, die ja durchaus möglich ist. Ich meine, es hätte auch durchaus mehr abtrocknen können, aber klar, wenn es dann eben so passiert, dann stehst du natürlich im Regen, weil es dann eben nass ist und hast da einfach gar keine Chance, aber wäre es jetzt andersrum gelaufen, ich meine, Geschichten wären auch mal rückwärts erzählt. Wenn es andersrum passiert wäre, wären es die großen Sieger gewesen und wir hätten über den Rest, der jetzt vorne gelandet wäre, als Verlierer gesprochen oder als die, die verwachst hätten, die dann auf das vermeintliche Regensetup gesetzt haben. Deswegen finde ich so ein Poker gar nicht mal schlecht und von daher finde ich sehr, sehr mutig, dass man das macht und deshalb, klar, haben sie verloren, aber lieber geht man mal ein Risiko ein, anstatt man quasi mit den anderen hinterherhängt, wo man dann vielleicht eh gar keine Punkte reingefahren hätte. Deshalb die Strategie durchaus nachvollziehbar. Für welches Setup hättest du dich entschieden, Tobi? Nass oder trocken?
Das hängt sehr davon ab, wo ich starte, weil das ist der der entscheidende Punkt, finde ich. Wer vorne startet, der hat sogenannte Track Position. Der liegt schon mal vorne, der kann nicht so gamblen, sondern der muss dann etwas konservativer rangehen. Ich meine, das ist ja auch was wir in der Vergangenheit schon oft in der Formel 1 gesehen haben, beispielsweise, oder in anderen Rennserien, dass der Spitzenreiter nicht so gamblen konnte wie der dahinter. Ich erinnere beispielsweise an Lando Norris, ich glaube 2024 in Silverstone war es. Da fing es an zu regnen und er lag in Führung und er ist mit den Trockenreifen einfach draußen geblieben, während die anderen Fahrer hinter ihm in die Box sind und mit den Regenreifen dann Vorteile hatten, weil ich glaube, er ist sogar dann von der Strecke gerutscht. Da haben wir unzählige Beispiele in der Vergangenheit gesehen. Wer Track Position hat, ist nicht immer im Vorteil, weil er dann konservativer herangehen muss, weil er gerne die Track Position auch behalten will. Das heißt, wer hinten ist, der kann mehr pokern und das geht manchmal gut, manchmal aber auch nicht, muss man ganz klar sagen. In dem Fall ist es halt nicht gut gegangen, aber wie du sagst, Luca, niemand wusste vorher, wie viel es während des Rennens regnen wird und es hätte auch ganz genau andersrum ausgehen können.
Er hingegen holt sein bestes Karriereresultat in der Formel E. Die Rede ist von Joel Eriksson. Mit Platz 4 in Miami bedeutet das eben sein bestes Ergebnis in der noch relativ jungen Formel E-Karriere des Schweden. Das hatte er unter anderem seinen starken Leistungen in der Gruppenqualifikation zu verdanken. Platz 3 war es am Ende in der starken Gruppe B, wo er im Gegensatz zu etablierten Größen wie Maximilian Günther, Pascal Wehrlein und Jack Dennis in die Duelle einzog. Im Rennen setzte er dann auf ein Regenset. Und das stellte sich heraus, war auch dann das genau Richtige. Dadurch, dass es weiter regnete und die Strecke nicht abtrocknete, war er im Vorteil. Die Kollision zwischen Drugovic und Da Costa brachte ihn nochmal 2 Plätze nach vorne. Und in der Schlussphase mit Attack Mode überholte er noch Nick de Vries. Ein gelungenes Rennwochenende auf jeden Fall für Joel Eriksson, Tobi. Ein solches Ergebnis für ihn hatten wir sicherlich nicht erwartet, wenn man jetzt auch mal die letzten Rennwochenende betrachtet. Da hatte man gedacht, in Miami geht es so weiter. Oder war das für dich keine Überraschung, dass er jetzt so stark ist?
Ja, doch, das war auf jeden Fall eine mega Überraschung. Wir hatten ja eben schon gesagt, es ist unheimlich wichtig, Erfahrung zu haben. Joel Eriksson, ja, lange im Formel-E-Kosmos unterwegs, aber noch nicht so viele Rennen gefahren. Im Vergleich zu einem Mitch Evans, zu Antonio Felix da Costa, Pascal Wehrlein beispielsweise, selbst Nico Müller, die haben ja viel, viel mehr Rennen als Eriksson. Von daher, das kommt schon überraschend, aber er hat richtig gut abgeliefert, finde ich, und hat die starke Performance auch der Jaguar-Fahrzeuge bestätigt. Muss ich mal sagen, wir hatten in der Spitzengruppe, die aus 7 Fahrzeugen bestand, waren ja 3 Jaguar angetriebene Autos dabei. Die beiden Werks-Jaguar von Evans, der ja gewonnen hat, von Felix da Costa, der nach der Kollision nur 8. wurde, und Eriksson auf Platz 4. Das Auto war sicher nicht das Schlechteste, aber auch er hat's richtig gut gemacht und richtig gute Punkte gesammelt. Also zu erwarten wäre das sicherlich nicht gewesen, finde ich.
Und im Teleskop blickt Tobi auf einen Rekord für Dan Ticktum.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Rekorde gibt es viele und nicht nur gute, denn Ticktum hat sich jetzt einen gesichert, den er mit Sicherheit nicht haben wollte. Sein Saisonstart zum Vergessen war tatsächlich das allererste Mal in der Formel E, dass ein Fahrer mit 3 Ausfällen in Folge in eine Saison gestartet ist. Natürlich kann Ticktum für die Unfälle in Sao Paulo und auch in Mexiko nichts. Auch der Bremsdefekt, der ihn schließlich in Sao Paulo beim Saisonauftakt zur Aufgabe zwang, war nicht seine Schuld. Aber jetzt, wo es nicht so läuft, sieht man in meinen Augen auch wieder ganz klar den alten Dan Ticktum. Wenn man nun mal in seinen Teamfunk reingehört hat, hörte man in Miami, ich habe gar keinen Bock hier drauf, es ist reine Zeitverschwendung. Das waren nur 2 Aussagen. Und am Ende hat er das Auto auch einfach abgestellt, weil er keine Chance mehr gesehen hat. Krasses Gegenbeispiel finde ich dazu Maximilian Günther. Auch der hatte auf ein reines Trockensetup gesetzt, hatte eine ähnlich schlechte Pace, hat aber das Rennen bis zum Ende durchgezogen, auch wenn er in den 41 Runden 2-mal überrundet wurde. Und da muss ich mal die etwas ketzerische Frage stellen, Luca. Wenn du bei einem großen Unternehmen oder möglicherweise sogar Hersteller was zu sagen hättest, welchen dieser beiden Fahrer würdest du angesichts der Leistungen am Wochenende eher verpflichten wollen?
Auf jeden Fall mal der, der durchfährt und ich sag jetzt mal noch kämpferischen Geist zeigt. Ich meine, ähnlich hätte es ja auch Günther treffen können. Da wäre es ja vielleicht sogar noch nachvollziehbar gewesen, weil ich meine mit 2 Runden Rückstand, dass man dann vielleicht zum Ende sagt, okay, finito, bringt dir nichts mehr, ist ja auf jeden Fall nachzuvollziehen. Aber erst gar nicht so weit zu kommen aus Sicht von Dan Ticktum und vorzeitig schon die Segel zu streichen, ohne erkennbaren Defekt, ohne auch, dass das Team ihn dazu anleitet, das Auto abzustellen, finde ich schon sehr, sehr kurios. Und du hast es gesagt, ist so ein bisschen wieder der alte Dan Ticktum. Wenn er nicht auf der Erfolgsspur ist, dann geht er, wie du sagst, schon so ein bisschen wieder in die alte Muster zurück. Und ich sage mal so, man wird sicherlich auch aus Teamseite mal ein mächtiges Machtwort gesprochen haben, kann ich mir vorstellen, zu Dan Ticktum, weil ich sag mal so, die Sponsoren sind damit auf jeden Fall nicht zufrieden, wenn das Auto einfach gar nicht fährt, weil dafür bezahlen die ja letztendlich auch Geld. Cupra als Titelsponsor unter anderem ja auch. Und wenn das Auto eben gar nicht fährt, egal welche Platzierung da am Ende rauskommt, ist das Worst-Case-Szenario. Da ist er dann selbst mal Platz 18 oder 17 verkraftbar. Und wie gesagt, bei Cupra Kiro als, ich sag's mal, Backmarker-Team, was es ja immer noch ist, muss man jede Chance nutzen. Es hätte ja auch noch ein Safety-Car rauskommen können und je nachdem hätte man davon profitieren können und sogar in die Punkte fahren können. Also klar, es ist alles hätte, wäre, aber wenn man die Chance erst nicht hat, dann sitzt du am Ende da und gehst dann leise in die Ecke und weinst und das hat Dan Ticktum irgendwie gemacht und das, finde ich, passt gar nicht und wirkt zumindest nicht sehr professionell. Was er gemacht hat, kann ich aber auf jeden Fall nicht gutheißen.
Ich sehe es ähnlich. In meinen Augen ist es immer noch ein Sport und auch wenn man mal auf das falsche Pferd setzt, dann muss man da halt durch. Maximilian Günther, der ist klaglos bis zu Ende gefahren, der war mit Sicherheit auch nicht happy, dass man sich da so vertan hat, aber der hat das Beste draus gemacht, hat so viele Runden zurückgelegt, wie noch möglich waren. Man sammelt ja auch grundsätzlich damit Daten, die man möglicherweise in Zukunft bei ähnlichen Bedingungen wiederverwenden kann. Von daher, wie du sagst, sehr professionell fand ich das Verhalten an dieser Stelle tatsächlich nicht.
Wir küren noch am Ende dieser Folge unsere Sieger und Verlierer des Wochenendes. Und deinen Sieger und deinen Verlierer des Wochenendes hast du für uns, Tobi.
Mein Sieger des Wochenendes, ich bin ja bekannt dafür, nicht die offensichtliche Wahl zu nehmen. Es ist tatsächlich nicht Mitch Evans, sondern es ist ein Fahrer, über den wir eben auch schon gesprochen haben, Joel Eriksson, der tatsächlich, ich sag mal, seinen Durchbruch am Wochenende gefeiert hat und mit Platz 4 definitiv hat aufhorchen lassen. Besonders witzig in dem Zusammenhang finde ich habe im Flugzeug nach Sao Paulo neben Erikssons Vater gesessen und hatte da auch mit ihm gesprochen. Das war eine sehr witzige Geschichte. Von daher freut mich auf jeden Fall sehr für ihn, denn er ist ein absolut sympathischer Typ und er kommt ein bisschen kurz, muss ich sagen. In der Berichterstattung findet er halt nicht so sehr statt, weil er auch, sag mal, ein eher etwas ruhigerer Typ ist. Von daher freue ich mich aber sehr für ihn, dass er so ein gutes Ergebnis gezeigt hat. Im Gegensatz dazu überhaupt kein gutes Ergebnis gezeigt hat Nissan, die tatsächlich mit beiden Autos auf Trockensetup gesetzt haben und am Ende dafür ganz ohne Punkte aus Miami nach Hause gekommen sind. Was ich bei Oliver Rowland zum Teil noch nachvollziehen kann, weil er von relativ weit hinten gestartet ist. Aber Norman Nato war ja gar nicht so schlecht platziert. Der war tatsächlich in der Startaufstellung auf Platz 8. Noch vor Mitch Evans, der nachher Rennsieger geworden ist. Also da war es gar nicht nötig gewesen, so zu pokern eigentlich. Aber nachher ist man immer schlauer, klar. Von daher ist Nissan für mich allerdings der große Verlierer des Wochenendes. In der letzten Saison kurz vor Saisonende noch von Jaguar auf Platz 3 der Teamwertung verdrängt. In diesem Jahr scheint auch zumindest nicht viel mehr drin zu sein, so wie es bislang aussieht. Luca, wen hast du denn als Sieger und Verlierer auf deiner Liste stehen?
Als Sieger muss ich ganz klar sagen, Nico Müller. Er hatte oft Pech, gerade in den Rennen, wo es dann immer super lief und wurde dadurch dann extrem weit nach hinten gespült und dann blieben so ein bisschen dann die Top-Ergebnisse aus, wo er dann selber nichts für konnte und jetzt war es mal dann doch ein sehr, sehr gutes Wochenende. Dass es kann, hat er ja hier wieder bewiesen und von daher, er hat ja auch unter anderem dafür gesorgt, dass Porsche in der Teamwertung eben ein ganzes Stück nach vorne gerückt ist und vor allen Dingen sich einen Riesenabstand aufgebaut hat auf Platz 2. Und das ist Citroën Racing. Und die sind gleichzeitig meine Verlierer. Denn man muss ganz klar sagen, mit einem punktelosen Nick Cassidy, der ja weiterhin Tabellenführer bleibt, aber nur 2 Punkte Vorsprung hat auf Pascal Wehrlein, der jetzt richtig rangerückt ist durch seine 15 Punkte aus den USA. Und ähnlich kann man es ja jetzt auch hier sagen, Citroën Racing jetzt mit einem Riesenabstand auf Platz 1 auf Porsche in der Teamwertung, ist das schon ein richtiger Dämpfer aus ihrer Sicht. Und wie gesagt, beide Fahrzeuge außerhalb der Punkte ist schon extrem hart, vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, wie gut Porsche dann an diesem Wochenende aufgelegt war. Deswegen Citroën Racing mein Verlierer des Wochenendes. Ähnlich wie bei dir, ein Team. Und ich würde mal sagen, Nissan und Citroën ereilten ja ein ähnliches Schicksal an diesem Wochenende.
Auf jeden Fall. Ein ganz anderes Schicksal hat in unserem Tippspiel den Formel E Z25 ereilt. Der hat nämlich mit 20 Punkten aus Qualifying und Rennen den Tagessieg eingefahren. Dahinter auf einem geteilten zweiten Platz sind der Willi WH, Maxi und ich mit 18 Punkten. Und lass mal einen Blick auf die Gesamtwertung werfen. Willi WH, geteilter zweiter Platz in der Tageswertung, ist damit in der Gesamtwertung auf Platz 1, neuer Führender. Auf Platz 2 liegt jetzt der E-Golfinator, auf Platz 3 ist unser Tippspiel-Admin, der Ricardo. Wenn wir mal auf die Redaktion blicken, Luca, du hast auch einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Du bist jetzt in der Gesamtwertung auf Platz 5. Ich bin 11., gefolgt von Tim und Thomas auf Platz 23. Und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt mitmachen. Meldet euch einfach an auf www.kicktipp.de/Formel E. Und wenn ihr besonders gut seid, werdet ihr auch anschließend hier im E-Pod erwähnt.
Gut ist es auch immer, die Social-Media-Kanäle von eFormel.de zu folgen. Das macht ihr am besten auf eFormel.de, wenn ihr die neuesten Artikel, wie zum Beispiel den brillanten Statistikartikel aus Miami, euch durchlest. Gibt's auch immer den Reiter Social Media und dort gibt's dann alle Anspielstationen von eFormel.de zu sehen und auch reinzuklicken. Dort dann gerne folgen, genauso wie diesen Podcast zu abonnieren und zu folgen. Je nachdem, wo ihr unterwegs seid, wird es unterschiedlich benannt, aber sollte ja kein Problem sein. Genauso auch wie das Bewerten. Nicht zu vergessen, das gibt's eben auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so abrufen könnt und wo ihr auch diesen E-Pod hören könnt. Weitere Informationen gibt's auch bei eFormel.de. Und das war die Nachbetrachtung und die Analyse zum Miami E-Prix. Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder mit dir, Tobi.
Kann ich nur zurückgeben, Luca?
Bei einem sehr, sehr chaotischen und brisanten Wochenende. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier im E-Pod von eFormel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.